Wie der Joel schon gesagt hat, am Anfang sind wir bei einer neuen Predigtserie dran. Die heisst Let Us Be Adventurers. Und es geht um den Advent. Und der Advent ist eine Zeit, die uns vorbereitet auf Weihnachten, auf die Geburt von Jesus. Und Jesus und der Liam haben mindestens etwas gleich. Sie haben beide mal klein angefangen. Und bei Jesus ist es eigentlich ganz normal gewesen, aber trotzdem ganz speziell. Und auch wenn er schon gesagt hat, werden wir so probieren, ein paar Spezialitäten aus dem Umfeld von der Geburt von Jesus anzuschauen. Und was auch noch gleich ist, beim Liam sind heute seine Eltern da, seine Großeltern, sogar seine Urgroßmutter. Und von Jesus kennen wir das auch. Wir kennen seine Eltern, wir kennen seine Großeltern, seine Urgroßeltern und noch viel weiter zurück. Weil irgendwie hat das der Heilige Geist wichtig gefunden, uns den Stammbaum von Jesus zu überliefern. Über einerseits den Matthäus und andererseits den Lukas. Und wir werden heute jetzt den Stammbaum von Jesus ein bisschen anschauen. Und ich werde euch den vorlesen. Das sind einfach nur Namen. Und probiert, euch zu achten. Das ist etwas, was wir heutzutage ein bisschen verlehrt haben. Uns achten. Weil alles so schnell geht und alles so laut ist. Probiert euch zu achten. Vielleicht fällt euch etwas auf. Vielleicht ein Name oder vielleicht eine Abfolge oder irgendetwas. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac, Isaac von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres von Hezron, Hezron von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachshon, Nachshon von Salmon, Salmon von Boas, seine Mutter war Rahab. Boas von Obed, seine Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai und Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomo, seine Mutter war Bathseba, die Witwe Urias. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Uzia, Uzia von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amon, Amon von Josia. Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern, die in der Zeit des babylonischen Exils geboren wurden. Nach dem babylonischen Exil, Joachim von Shealtiel, Shealtiel von Zerubabel, Zerubabel von Abihud, Abihud von Eliachim, Eliachim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar, Eleazar von Matan, Matan von Jakob und Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen. Von David bis zum babylonischen Exil wiederum 14. Und noch einmal 14 Generationen nach dem babylonischen Exil bis zu Christus. Das sagt Gottes Wort über den Stammbaum von Jesus. Und du fragst dich vielleicht, warum um alles in der Welt soll das wichtig sein? Wir kennen heute meistens unsere Stammbäume nicht mehr wirklich. Oder wenn es sie neu mehr gibt, dann sind sie jetzt nicht so, dass sie uns permanent präsent sind. Ich weiss, in der Verwandtschaftslinie von meiner Großmutter, dort hat man das gemacht, bis ein paar Generationen zurück. Der ist immer an diesem Familienfest, der hängt dann der dort an der Wand und man kann schauen, die von dem und so weiter. Und, aber sonst ist das ganze Stammbaum-Business nicht so aktuell bei uns. Ausser man hat einen Namen wie Pestalozzi oder Dunant oder so, eine wichtige Persönlichkeit. Oder man ist irgendwie adlig und heisst von Wattenwil oder von Persie oder irgendwie so. Aber vor 2000 Jahren in Israel haben Stammbäume noch ganz eine andere Bedeutung gehabt. Weil wenn du hast können, deinen Stammbaum zurückverfolgen, in der Geschichte der Juden zurück, da dann ist das für dich ein schwarz auf weiß Beweis gewesen, dass du zum Volk von Gott gehörst. Dass du unter seinem Segen stehst. Weil Gott versprochen hat, mit dem Volk werde ich sein. Darum hat das Ganze eine ganz grosse Bedeutung. Und wir fangen mal beim ersten Satz an. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Wortwörtlich heisst dort, das Buch des Ursprungs von Jesus Christus. Auf Griechisch heisst Ursprung Genesis. Und das lässt etwas anklingen bei uns, weil Genesis ist auch der griechische Name vom ersten Buch Mose. Und was ist am Anfang vom ersten Buch Mose beschrieben? Sag es laut. Die Schöpfung, ja. Das heisst, wenn das Neue Testament, der Matthäus 1 ist ja ganz der Anfang vom Neuen Testament, wenn jetzt das Neue Testament anfängt und sagt, das ist das Buch des Ursprungs, das Buch der Genesis, dann heisst das eigentlich, da fängt etwas ganz Neues an. Da kommt eine neue Schöpfung. Das ist das Buch des Ursprungs von Jesus Christus. Und Christus ist ja nichts anderes als die griechische Übersetzung vom hebräischen Wort Messias. Also mit dem vierten Wort im Neuen Testament sagt der Matthäus, der Jesus, den ich jetzt darüber schreibe, ist im Übrigen der Messias, wo wir Jahrhunderte darauf gewartet haben. Und dann kommt schon das nächste Wort. Und das heisst, ein Sohn Davids. Ein Sohn Abrahams. Wieder vier Wörter mit einer unglaublichen Bedeutung. Ein Sohn Davids. Was heisst das? Er ist Nachkomme von David. Der David war der grosse, berühmte König David, der ungefähr 1000 Jahre vor Christus gelebt hat. Und in den Heiligen Schriften der Juden ist klar herausgekommen, der Messias wird in seiner Verwandtschaftslinie geboren werden. Und wenn jetzt der Matthäus sagt, Jesus, der Messias, Sohn Davids, dann heisst das, es stimmt. Er ist es. Er ist tatsächlich in der Linie vom König David. Und dann das Nächste, ein Sohn Abrahams. Warum jetzt der Bezug auf Abraham? Der Abraham ist sozusagen der Stammvater vom Volk Israel. Übrigens nicht nur vom Volk Israel. Auch die Muslime beziehen sich auf den Abraham als den Stammvater von ihrem Glauben. Also der Abraham ist, würde ich sagen, weltweit eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit. Und wenn jetzt heisst, dass Jesus ein Sohn Abrahams ist, dann ist das natürlich nicht direkt genetisch, dass am Abraham seine Frau Jesus geboren hat und so ein Sohn ist, sondern ein Nachkommen vom Abraham. Und der Abraham, der hat mal eine Verheißung von Gott bekommen. Und die Verheißung heisst, durch dich werden alle Völker auf der Welt gesegnet werden. Und wenn man jetzt die Situation anschaut von Israel zu der Zeit, wo Jesus geboren worden ist, muss man sagen, das war hinten und vorne nicht der Fall gewesen. Israel war ein unbedeutender Fleck im Osten vom Mittelmeer gewesen. Überhaupt nicht wichtig. Es hat, wo Israel unter der Herrschaft der Römer war, da war das immer wirklich das allerletzte, wo ein Statthalter hergeschickt werden auf Israel. Darum haben sie dort immer die unfähigsten Leute hergeschickt, wie zum Beispiel Pilatus. Die haben sich gesträubt, nach Israel geschickt zu werden und dort die römische Provinz zu verwalten. Und dort ist Jesus auf die Welt gekommen. In einem weltgeschichtlich gesehen unbedeutenden Fleckchen Erde. Aber wenn man es jetzt aus der Rückperspektive anschaut, muss man sagen, durch ihn sind tatsächlich alle Völker auf dieser Welt gesegnet worden. Oder werden noch gesegnet werden. Ich habe das selber erlebt, oder? In Brasilien im Urwald, wo ich war, bei so einem Indianerstamm, der weit entfernt von Israel lebt. Aber durch Jesus und durch den Glauben an ihn, haben auch sie können gesegnet werden mit dem echten Leben von Gott. Und das ist unglaublich, wie das entstanden ist. aus Jesus. Und das war jetzt nur gerade der erste Satz vom Neuen Testament. Ein paar Wörter. Aber mit unglaublicher Bedeutung. Und nachher geht der Stammbaum los. Und man denkt, einfach eine Aneinanderreihung von Namen. Aber es ist alles andere als da. Wir können jetzt längstens nicht alles anschauen. Aber es fällt auf, dass eigentlich praktisch nur Männer erwähnt werden. Das war eigentlich in dieser Zeit völlig normal. Es ist völlig unnormal, dass Frauen erwähnt werden. Wenn man heutige Stammbäume anschaut, ist ja klar, da sind immer Frauen auch dabei. Oder? Und dann so das Zeichen da für Heirat und dann aus dem raus kommen die Kinder und so. Und dann geht es weiter. Und bei den Stammbäumen im Volk Israel ist eigentlich die Frau nie erwähnt worden grundsätzlich. Sondern es ist immer über den Vater weitergegangen. Aber da werden 5 Frauen erwähnt. Und ich habe den Titel von meiner Predigt genannt, Quersteherinnen. Quersteherinnen. Weil wenn man jetzt anschaut, was das für 5 Frauen sind, die hier vorkommen, dann haben sie diesen Titel tatsächlich verdient. Die erste ist Tamar. Dort heisst es im Vers 3, Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Das klingt so, wie wenn Tamar die Frau vom Juda wäre. Ist aber leider nicht der Fall. Tamar ist die Schwiegertochter vom Juda. Das klingt schon nach einer relativ problematischen Familiengeschichte. Und es war tatsächlich auch so gewesen. Tamar war die Frau von Juda, seinem ältesten Sohn. Der ist gestorben. Dann, wie es Tradition war, stört, hat der zweitälteste Sohn sie sozusagen geerbt, oder? Und ist mit ihr verheiratet worden. Auch er ist gestorben. Der Jüngste aber konnte noch nicht mit ihr verheiratet werden, weil er noch nicht im heiratsfähigen Alter war. Also musste sie als zweifache Witwe im Haus von ihrem Schwiegervater wohnen bleiben, bis der genug alt war und sie mit ihm verheiratet werden konnte. Und jetzt ist einige Zeit später am Juda seine Frau gestorben. Und dann gibt es eine Trauerzeit von einigen Monaten. Was passiert dann? Tamar verkleidet sich als Prostituierte und verführt ihren Schwiegervater dazu, mit ihr zu schlafen und sie wird schwanger und gebärt ein Kind. Bevor sie ein Kind gebärt, findet er heraus, dass sie schwanger ist. Und er denkt natürlich, das hat niemand mitbekommen, dass er das Kind mit ihr gezeugt hat. Und sagt, das ist ein Schande für unsere Familie, wir müssen sie verbrennen. Sie kann aber leider beweisen, dass er sie geschwängert hat. Sie hat gewisse Kleidungsstücke dort behalten, wo er nachher wieder gegangen ist. Und hat das gezeigt und hat gesagt, er ist es. Also lässt er sie am Leben. Geboren werden Zwillinge, Peres und Serach. Die Vorfahren von Jesus Christus. Das ist die erste. Die zweite ist Rahab. Die Rahab war nicht nur ab und zu Prostituierte, sondern das war ihr Business. Sie war auch keine Jüdin. Sie war eine Kanaaniterin. Ein paar Jahrhunderte später hat das Volk Israel das Land Kanaan eingenommen. Und die erste Stadt, die sich ihnen entgegengestellt hat, war Jericho. Jericho mit mächtigen Mauern. Und der Josua, der Anführer vom Volk Israel, er hat Spione geschickt in die Stadt. Wie können wir die am besten einnehmen? Die sind natürlich dann aufgeflogen und sie mussten flüchten und sie haben durchs Haus von dieser Rahab irgendwie aus der Mut sich abseilen und davor und sind so entkommen. Und Gott hat die Frau irgendwie sehr gern gehabt. Weil er hat dafür gesorgt, dass wo Jericho eingenommen worden ist, ihr Haus, das einzige Haus war in der Stadtmauer, wo er stehen geblieben ist. Und er hat auch dem Volk Israel ganz klar aufgetragen, sie dürfen ihr nicht umbringen. Weil sie hat euch geholfen, überhaupt die Stadt einzunehmen. Und auch sie erscheint im Stammbaum von Jesus Christus. Die nächste ist Ruth. Und auch Ruth ist keine vom Volk Israel. Sie ist eine Moabiterin. Das würde man jetzt sagen, eine Jordanierin. Und sie, zu dem muss ich noch etwas sagen. Wenn ich sage, eine Moabiterin, oder man könnte sagen, eine Ausländerin aus der Sicht von Israel, dann heisst das nicht einfach, sie hat einen anderen Pass gehabt, sondern dann heisst das, sie gehört nicht zum Volk von Gott. Sie steht nicht unter seinem Segen. Und man sieht oft auch in der Bibel, wie zum Teil da eine starke Einigelungstaktik vorhanden war. Dass man sich hat gewehrt gegen zu viel Einfluss von außen. Und Ruth erscheint im Stammbaum von Jesus Christus. Und nicht nur irgendjemand, sondern sie ist die Urgroßmutter vom König David. Und mit eben dem David hat die nächste Frau zu tun. Bathseba. Bathseba heisst, seine Mutter war, also König David war der Vater von König Salomo, seine Mutter war Bathseba, die Witwe von Uriah. Auch schon nur dieser Satz zeigt uns eine problematische Familiengeschichte. Der David hat mit ihr Ehebruch begangen. Und nicht nur das. Er hat sogar dafür gesorgt, er als König, dass der Uriah, einer von seinen besten Krieger, wo er einfach dummerweise hat seine Frau ihm wegschnappen wollte, zuvorderst vorgekämpft hat, wo er sicher umkommen wird, durch Pfeile oder durch Speere oder wie auch immer. Und es ist passiert. Er ist umgekommen. Und der David hat heuchlerisch nach der Trauerphase endlich dürfen Bathseba zu seiner Frau nehmen. Aus dieser Beziehung ist ein Kind entstanden. König Salomo. Und auch sie erscheint im Stammbaum von Jesus Christus. Die letzte von diesen fünf Frauen ist Maria. Eigentlich die unscheinbarste von allem. Und genau das ist eigentlich das Spezielle an ihr. Sie ist weder eine Königin noch eine Prostituierte. Sie ist einfach Maria. Einfach eine normale Frau aus dem Volk Israel. Aber Gott hat sie auserwählt, dass sie die Mutter wird von Jesus Christus. Und man kann denken, wow, das ist jetzt mal endlich nach diesen vier problematischen Storys endlich mal eine schöne Geschichte, oder? In diesem Stammbaum. Aber so schön hat es gar nicht angefangen. Der Engel Gabriel ist zu ihr gekommen und hat ihr gesagt, du wirst schwanger werden. Vom Heiligen Geist. Irgendwie wird dich überschatten und dann wird das Kind in dir hereinwachsen und es wird Jesus Christus sein. Und dann hat sie das ja müssen dem Josef sagen. Ihrem Verlobten. Und ich stelle mir das Gespräch ziemlich problembehaftet vor, oder? Wenn sie ihm sagt, sie sei schwanger, aber nicht von ihm. Und der Josef, das muss man wissen, der hat das Recht gehabt, die Maria öffentlich zu steinigen. Wegen Ehebruch. Weil eine Verlobung bedeutet, hat dann zumal eigentlich schon fast eine Ehe bedeutet. Und das heisst, wenn sie dann ein Kind macht mit jemand anderem, dann hat sie die Ehe gebrochen. Und so Leute sind dann gesteinigt worden. Man sieht das in dieser Geschichte, wo die Pharisäer eine Frau zu Jesus bringen und sie wollen steinigen lassen und dazu sozusagen noch die Einwilligung von Jesus brauchen, oder? Oder wollen schauen mal, was er so dazu sagt. Aber es ist eigentlich klar, dass sie gesteinigt wird, oder? Sie haben nämlich den Stein schon in der Hand. Also die Maria ist durch das, was Gott an ihr gemacht hat, in akute Lebensgefahr geraten. Aber Gott hat dafür geschaut. Und er ist auch um Josef erschienen, auch durch den Engel Gabriel. Und er hat dem Josef gesagt, Josef, lass zu. Das, was hier in der Maria hinwächst, das ist von mir, das ist von Gott. Und nimm sie zur Frau. Und es heisst dann, nachdem er das gehört hat er danach gehandelt und hat sie zur Frau genommen. Das ist dort mit der Hochzeitsvorbereitung wahrscheinlich relativ zack-zack gegangen, oder? Aber auf jeden Fall, die Geschichte hat durch das eine Art Happy End bekommen. Der Josef ist durch das eigentlich zum, man könnte sagen, zum Adoptivvater von Jesus geworden. Das sind die 5 Frauen im Stammbaum von Jesus. Und vielleicht denkst du, ja, warum redet er nur über die 5 Frauen, oder? Viele Männer haben wahrscheinlich auch echt viel Dreck am Stecken. Das stimmt. Wir finden jetzt gar nicht an die Geschichte von diesen Männern auf den Tisch, oder, die hier auch vorkommen. Aber das ist ziemlich heftiges Material. Aber was ich auch zeigen wollte, dadurch, dass ich die 5 Frauen rausgepickt habe, die ganz bewusst gesetzt sind in diesem Stammbaum, nicht einfach zufällig eingerutscht sind. Was ich damit auch zeigen wollte, ist, man könnte eigentlich sagen, nur schon durch seine Geburt in diesen Stammbaum hinein, nur schon durch die Geburt von Jesus in die Verwandtschaftslinie hinein, nimmt er eigentlich alle Sünden der Menschen auf sich. Er sagt nicht, ich bin der Messias. Ich habe eine reine Vergangenheit. Mein Stammbaum, der ist prägt durch tapfere Gestalten, durch sündlose Individuen, durch Menschen, die gezeigt haben, wie Gerechtigkeit in die Welt hineinkommt. Jesus konnte nicht blöffen mit seinem Stammbaum. Sogar nicht einmal mit dem David und dem Abraham, wenn man mal deren ihre Lebensgeschichte ein bisschen näher anschaut. Aber was das uns zeigt, ist, Jesus, Gott ist sich nicht zu schade, um sich auf die Seite von diesen Menschen zu stellen. Und dann heisst das, dass Gott sich auch nicht zu schade ist, sich auf unsere Seite zu stellen. Weil wir haben alle Dreck am Stecken. Vielleicht sind unsere Geschichten nicht so spektakulär wie jetzt die, die ich geschildert habe. Hoffentlich nicht, sage ich mal. Aber ich glaube, dass das ein grosses Zeichen ist von seiner Liebe, von seiner Annahme, von dem, was es bedeutet, dass er als kleines Kind auf die Welt gekommen ist. Er hätte ja auch als mächtiger Herrscher kommen können. Aber er ist als kleines Kind gekommen. Und ich habe mir dann auch noch weiter Gedanken gemacht. Wenn wir jetzt die Geschichten von diesen 5 Frauen oder auch von den Männern, die vorkommen im Stammbaum, weiterverfolgen, nach diesen Skandalen, die passiert sind in ihrem Leben, dann sehen wir, wie Gott sie gebraucht hat. Wie Gott an ihrem Leben geschaffen hat. Auch bei der Ruth hat es viele schwierige Geschichten gegeben. Aber schlussendlich hat sie wie einen Neuanfang gemacht. Oder hat Gott mit ihr wie einen Neuanfang gemacht mit dem Volk Israel. Oder Bathseba. Nach dem Ehebruch könnte man ja sagen, du, die Frau ist für mich abgeschrieben, oder? Aber Gott macht das nicht. Sie ist und bleibt Mutter vom König Salomo. Sie ist und bleibt Frau von David, obwohl das so eine nicht so eine romantische Story war, wie die zusammengekommen sind. Und auch bei den anderen drei, auch bei der Maria sieht man, wie Gott weiter an ihr schafft. Vielleicht ist das auch schon aufgefallen. In der Geschichte im Neuen Testament, Maria hat am Anfang, wo Jesus öffentlich anfängt, predigen und lehren und umeinander ziehen, mächtig Mühe mit ihrem Sohn. Sie und auch ihre Söhne, die nachher geboren worden sind, mit dem Josef zusammen, die verstehen das nicht. Sie kommen eins sogar. Und das heisst, sie dachten, er sei von Sinnen. Sie hätten ihn zur Vernunft bringen. Und würden sagen, Jesus, komm oben runter. Hey, du bist da nicht irgendwie Spezielles. Du bist einfach unser Bruder. Einfach ein normaler Zimmermann aus Nazareth. Du musst da nicht rumziehen und meinen, du könntest irgendwie der ganzen Welt etwas erzählen. Und Maria war dort dabei gewesen. Sie hat das nicht verstanden. Aber noch dies noch sieht man, nur an einzelnen kleinen Stellen ist sie wieder mal dort präsent? Ist sie wieder mal dort dabei, wo er etwas erzählt? Also sie hat das Leben von ihrem Sohn weiterverfolgt. Und schlussendlich ist steht sie unter dem Kreuz. Nachdem alle Jünger Jesus verloren haben. All die mutigen Petrusser und Jakobusser sind davongerannt. Aber wer hat auch die Gefahr auf sich genommen, um unter dem Kreuz von Jesus zu stehen? Ist seine Mama gewesen. Seine Mutter. Die wahrscheinlich eine enorme Entwicklung durchgemacht hat im Verlauf von diesen 3 Jahren, wo Jesus öffentlich predigt hat und geredet hat. Und einer, der auch dort in der Nähe war, war die Johannes, der Jünger. Und Jesus sagt noch unter Schmerzen am Kreuz: Johannes, das ist deine Mutter. Und so der Maria sagt er: Maria, das ist dein Sohn. Er gibt ihr sozusagen wie, er gibt ihr einen neuen Sohn. Noch am Kreuz. Weil er sieht, sie ist da. Sie hat verstanden, sie ist mitgekommen. Und ich finde das enorm eindrücklich, wenn man nur die paar Ausschnitte von der Maria anschaut, die so problematisch angefangen hat. Aber wenn man sieht, wie sie bereit ist, sich formen zu lassen von Gott und auch sich auf Sachen einzulassen, die sie zuerst denkt, das geht nicht, oder? Mein Sohn ist doch einfach mein Sohn, obwohl sie die mächtige Verheißung am Anfang bekommen hat über ihn. Und ich glaube, was mir das zeigt, auch für uns, ist, es gibt keinen und keine, der irgendwie zu sündig wäre, der irgendwie zu ein versautes Leben hat, als dass Gott mit ihm oder mit ihr irgendetwas anfangen könnte. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott mit dem Rohmaterial, das wir ihm geben, man könnte es vielleicht so sagen, seine Geschichte schreibt. Die Frage ist, geben wir es ihm? Die Frage ist, sind wir bereit, uns von ihm zu formen? Sind wir bereit, dass er die Geschichte schreibt mit uns? Dass nicht wir die Feder in der Hand haben, sondern er. Amen. Wir beten. Danke vielmals, Vater im Himmel, dass du dir wirklich nicht schade bist, durch Jesus Christus dich auf unsere Seite zu stellen, von uns Menschen, die so viele Probleme haben, so viel schief läuft, so viel nicht einem Ideal entspricht, das wir uns vorstellen. Ich danke dir auch für die Geschichte von diesen 5 Frauen in deinem Stammbaum. Ich danke dir, dass du gekommen bist auf die Erde als kleines Kind. Als schwaches Kind. Und dass du dich uns so weit angenöchert hast, dass wir durch dich können, auch zum Vater kommen. Amen.